Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist Sinan Krieger und ich sitze wieder heute hier mit unserem Beirat bei Beating Beta und Deutschlands bekanntestem Finanzblattmacher Frank Pöpsel. Hallo Frank.
Hallo Sinan.
Schön, dass du da bist. Die letzte Folge kam sehr, sehr gut an. Bei Hier stimmt was nicht, unserer Spezialausgabe. Deshalb haben wir uns gedacht, machen wir einfach, solange Mario noch im Urlaub ist, einfach noch eine Ausgabe. Und wir haben uns auch jetzt mal spannende Themen rausgenommen, die auch gerade aktuell für Furore sorgen. Haben da mal ein bisschen genauer drauf geschaut. Den EU-USA-Deal beispielsweise oder auch die Aussage von unserer Wirtschaftsministerin, wir müssten doch bitte länger arbeiten. Aber bevor wir starten, muss ich mich bei euch entschuldigen. Auf dem Mario Lochner Hauptkanal ist ein Video online gegangen. Ich gehe in Rente. Und dort haben wir einen tollen, tollen Rentenrechner vorgestellt. Du hast ihn auch im Team schon
der
vorher.
Der Rentenrechner ist der Hammer, wirklich. Sowas habe ich noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Mit Volatilitäten, Auszahlungen, Sachen, die es eigentlich sonst gar nicht gibt.
Genau, das ist jetzt aber keine Werbung, denn wir wollten den euch und bieten euch den kostenlos zum Download an. Aber unsere Server sind gecrashed. Und die sind immer noch gecrashed. Ich habe die Nacht nicht geschlafen und war mit unserem amerikanischen E-Mail-Provider, den kennt man, das ist ein großer Anbieter, im Austausch und unser IT-Chef auch. Wir arbeiten immer noch dran. So, ich wollte aber ich wollte den Bogen spannen zur deutschen Bürokratie, denn es gäbe eigentlich eine ganz einfache Lösung. Der Chef-Support-Mensch hat mir nämlich gesagt, ja Sinan, stell doch einfach die Doppel-Opt-In aus. Also Double Opt-in ist eine DSGVO-Verordnung, dass man in Deutschland, ich glaube, es geht in der ganzen EU, man darf nicht sofort dann etwas rausschicken, sondern man muss erst nochmal die Bestätigung des potenziellen Nutzers holen. Ja, ich möchte wirklich diesen Rechner haben. Und diese Mail geht nicht raus. Das geht im Server gerade nicht. Weil meine Vermutung ist, wir haben so viele Anfragen, dass diese Anfragen sich gestaut haben und jetzt geht nichts mehr. Das Pikante ist, wir haben eure Adressen, also wir haben eure Kontaktanfragen.
Ihr könntet es schicken, aber ihr dürft es nicht.
Ich darf es nicht.
Hammer.
Und das ist gerade das Problem, was ich habe. Uns sind die Hände gebunden. So, es wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Ich weiß, ihr wartet auf die Rechner und auch der Robotik-Report, der kurz davor rauskam, da klappt es aktuell auch nicht. Belastet mich gerade ein bisschen. Aber wir werden eine Lösung finden und sobald es wieder läuft, werde ich euch das auch mitteilen und dann geht's raus.
Also versuchen wir euch heute umso besser zu unterhalten,
genau,
dass die Zeit überbrückt wird.
Richtig, genau. Starten wir am besten mit einem Herzensthema, ich glaube von uns allen, der Rente.
Ja.
Der Rente in Deutschland. Denn da gab es jetzt ein neues, glorreiches Kapitel. Denn unsere neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat der FAZ ein denkwürdiges Interview gegeben und darin gesagt, ich zitiere mal, der demografische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machen es unumgänglich. Die Lebensarbeitszeit muss steigen. Wir müssen mehr und länger arbeiten.
Na gut, so denkwürdig war das jetzt auch nicht. Das haben andere vorher auch schon gesagt.
Das stimmt, aber es wird jetzt denkwürdig.
Ja.
Denn endlich schaut mal einer drauf.
Ja.
Teilen wir mal Ihre Aussage, wir müssen mehr und länger arbeiten in zwei Teile. Der erste Teil geht relativ schnell, nämlich das Mehr. Darüber haben wir im Talk auch schon häufig geredet. Es gibt ja diese bekannte OECD-Studie und auf die bezieht sich Frau Reiche auch, in der man sieht, ich zeige dir das hier mal und ich blende das auch ein, dass sich im historischen Verlauf die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit pro Arbeiter in Deutschland drastisch nach unten geht. Also wir waren selbst 2010, ist noch gar nicht so lange her, bei über 1420 Stunden und jetzt sind wir gerade mal bei 1340 Stunden.
Und die OECD-Studie stellt ja auch den Vergleich mit den anderen Ländern.
Genau, das sehen wir dann hier, das habe ich hier mal gemacht. Ich habe alle möglichen Länder angegeben, die es so gibt. Und das hier ganz hinten, das sind wir. Also wir arbeiten laut OECD wirklich am wenigsten.
Okay.
So, darauf bezieht sie sich auch. Ganz kurz dazu vielleicht nochmal, man sollte sowas auch immer in Bezug zur Produktivität nehmen, denn auf Platz 1 sind Kolumbien und Costa Rica. Ob das jetzt Länder sind, wo man vom Lebensstandard lieber leben will, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber egal. Diese OECD-Studie und damit die Aussage von Frau Reiche stoßen jetzt aber auf Gegenwehr. Auf große Gegenwehr. Zum Teil auch aus dem wirtschaftsliberalen Lager, zum Beispiel von der Welt. Denn es wird zu Recht darauf verwiesen, bei dieser Studie wird die Teilzeit mitgerechnet. Und das wäre natürlich nicht fair, weil dadurch durch die Teilzeit logischerweise sinken die Arbeitsstunden. Aber das würde ja das Bild verfälschen.
Wobei in anderen Ländern auch Teilzeit gearbeitet wird.
Richtig, das denke ich mir dann auch immer. Aber geben wir mal den Punkt. Also der Weltredakteur Jan Klaut schreibt, doch im Strudel der Schlagzeilen und zahlreicher Wortgefechte in Talkshows hatte sich das Narrativ längst verbreitet. In kaum einem OECD-Land werde so wenig gearbeitet wie in Deutschland. Und früher sei doch eh alles anders gewesen. Nur beides stimmt nicht. So, wenn ich sowas lese, werde ich dann aber echt traurig, weil ich würde erwarten von einem Journalisten, dass der dann sich auch die Arbeit macht und mal die Zahlen bereinigt.
Die Frage war ja immer, arbeiten wir wirklich weniger als früher oder arbeiten wir mehr?
Genau.
Eine gewisse Vorüberlegung würde einem sagen, dass man selten von Tarifabschlüssen gehört hat, wo die Arbeitszeit erhöht wird.
Das ist wahr.
Also spricht einiges für die These, dass wir weniger arbeiten.
So, und ich kann mich dran erinnern, wir hatten mal in einem Talk, ich weiß gar nicht, früher gab es ja auch nur ein Tag Wochenende. Ist schon länger her.
Das war sogar vor meiner Zeit.
Okay, ja, aber so, also
am Samstag gehört Papa mir, war die Forderung der Gewerkschaft. Aber es war nicht mal, das war nicht ich, sondern mein Papa.
Ja. Und nochmal, das ist ein Phänomen, was erstmal nichts Schlechtes ist. Man sieht, dass in allen Industrieländern, wo es in den letzten Jahrzehnten sehr gut lief, die durchschnittliche Arbeitszeit nach unten geht, aber die Produktivität auch steigt. So. Jetzt gibt es aber glücklicherweise Zahlen vom staatseigenen Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, kurz IAB. Und die haben nämlich genau das gemacht.
Okay.
Die haben die Arbeitsleistung aller Deutschen in Vollzeitarbeit pro Kopf separat ausgerechnet. In dieser Zahl spielen Teilzeit keine Rolle. Und siehe da, ich zeig dir das mal, auch dort geht es steil nach unten.
Hast du das an Frau Reiche geschickt, damit sie sich verteidigen kann? Oder haben die irgendwie niemanden Kompetenten in Pressestelle vom Wirtschaftsministerium?
Wir sollten Politikberater werden.
Ich glaube auch, ja.
Also ich kommentiere das nochmal ganz kurz. 2007 war das absolute Hoch.
Ja.
Und seitdem arbeiten wir im Jahr, also die Vollzeitbeschäftigten, im Schnitt 109 Stunden im Jahr weniger, 6,4%.
Okay, sind über zwei Wochen, also 40 Stunden. Woche.
Genau. Ja. Und ihr seht hier so ein paar Ausreißer, aber die sollte man ignorieren. 2009 ist der Einfluss der Finanzkrise, logischerweise.
Klar.
Und 2020 war Corona.
Ja.
Also da ging es super noch. Aber der langfristige Trend von 2007 bis jetzt, der geht deutlich, deutlich nach unten.
Aber möglicherweise können wir es uns ja leisten, weil die Produktivität ständig steigt.
Ja, so sollte man meinen. Aber ich glaube, dann würde nicht die Forderung kommen, dass wir auch länger arbeiten sollen.
Das stimmt.
So, und dazu jetzt mehrere Gedankenexperimente, die ich mir gemacht habe und mehrere Szenarien, auf denen wir uns einlassen müssen. Erst einmal, es steht ja immer die Zahl im Raum, arbeiten wir doch nicht bis 66,5, sondern bis 70. 70 ist irgendwie so die magische Zahl, klingt auch gut. Und das löst heftige Debatten aus. Deshalb, für alles, was ich jetzt mache, möchte ich erstmal den Status quo erklären. Aktuell geben wir jedes Jahr circa 400 Milliarden für die gesetzliche Rentenversicherung aus.
An Steuergeldern?
Nein.
Also, die wir selber eingezahlt haben.
Und circa 125 Milliarden kommen durch Zuschüsse aus Steuern.
Okay.
So, das sind die Zuschüsse. Und dazu zählen auch rentennahe Transfers, wie Beiträge für die Mütterrente, Grundsicherung etc.
Okay.
So, also 31,5% des gesamten Bedarfs jedes Jahr kommen durch Steuerzuschüsse.
Okay.
Und ich habe mir jetzt mal ein Gedankenexperiment erlaubt, und zwar wollen wir mal, dass der Beitragssatz von 18,6% aktuell und das Bruttorentenniveau von 48% gleich bleibt. Wir wollen, dass sich daran nichts ändert. Ich möchte dann aber herausfinden, wie lange müssten wir dann arbeiten, damit wir ohne Zuschüsse diese 400 Milliarden finanzieren können. So, also Grundvoraussetzung, 400 Milliarden, 125 werden aktuell bezuschusst, das soll auf null gehen. Das Renten, das Beitragszahler-Rentner-Verhältnis liegt aktuell bei 1,9:1, also auf knapp zwei Arbeitnehmer folgt ein Rentner.
Und das Ganze geht ja sogar noch zurück in Zukunft dann.
Dazu komme ich gleich.
Ja.
Und die Rentenbezugsdauer aktuell liegt bei ca. 21 Jahren.
Mhm.
Laut Faustregel von Rentenmodellierung, einmal vom OECD und vom IW Köln, die sagen beide, ein Jahr später Renteneintritt hat ja eine doppelte Wirkung. Also es wird mehr eingezahlt und es wird weniger ausgezahlt, logischerweise. Das entspricht circa 0,6 bis 0,7 Prozentpunkte Beitragssatzersparnisse oder, wichtiger für uns, zwischen 12 und 14 Milliarden jährliche Entlastung bei konstanten Parametern. Genau das, was wir wollen.
Ja, genau.
Und das würde bedeuten...
Wer sagt das nochmal?
Das sagt IW Köln und OECD.
Okay.
So. Und dann kommen wir darauf, um die Rente ohne Zuschüsse jetzt, nach dem jetzigen Stand, finanzieren zu müssen, müssten wir circa 9,5 bis 10 Jahre länger arbeiten. Das würde bedeuten, dass wir bis 76 arbeiten müssten.
Also ich wiederhole es nochmal, weil es so viele Zahlen waren. Also du hast gesagt, ein Jahr länger arbeiten sind, irgendwas, du sagst 14, ich sage jetzt mal 15 Milliarden, weil die kann man später leichter rechnen.
Genau.
Ein Jahr mehr sind 15 Milliarden, du hast gesagt, alles in allen kommen irgendwie, was hast du gemeint, so 150 oder ein bisschen weniger als 150 Milliarden aus Steuergelder in die Rentenkasse, macht dann logischerweise ein Jahr 15 Milliarden, auf der anderen Seite 150 Milliarden, 10 Jahre, weil ich ein bisschen übertrieben habe, 9. Ich glaube, du warst jetzt bei 76 statt 67, richtig, oder?
9,5 und 10.
Genau, so dass man, weil es sind so viele Zahlen, dann muss ich es jetzt auch nochmal wiederholen.
Das wäre das faire Renteneintrittsalter, wenn wir es ohne Steuerzuschüsse finanzieren wollen. 76.
Ja, gut, ich hoffe, das kriege ich hin mit 76.
Aber du hast gerade schon was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Die Zahlen, das Beitragsverhältnis und die Lebenserwartung, die werden sich ja verändern in den nächsten Jahren und nicht zum Guten bezüglich des Rentenproblems. Treffen wir mal Annahmen für das Jahr, ich habe es mal fürs Jahr 2050 ausgerechnet. Laut Aging Population Report und dem Bundesrechnungshof wird sich dadurch die Lebenserwartung so versteigern, dass wir nicht von einer Rentenbezugsdauer von aktuell 21 Jahren im Schnitt rechnen, sondern 25 Jahre. Und dass das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern von 1,9:1 zu 1,3:1. Also du hast fast eine 1:1 Betreuung zwischen Beitragszahler und Rentner. So. Und wenn wir das berechnen, würde sich der Bedarf der Zuschüsse von aktuell 31,5% pro Jahr auf über 50% steigern. Und das würde bedeuten, dass der Renteneintritt über 13 Jahre später sein müsste. Wir reden also jetzt von einem Renteneintrittsalter von fast 80.
Also können wir jetzt mal sagen, ist ja beides Kokolores, weil beides geht nicht. 76 geht nicht und 88 geht auch nicht. Ein paar Leute wird es geben, wo es geht, aber gewöhnlicherweise wird es nicht gehen. Wie fühlst du dich dabei, Sinan?
Ich wollte eigentlich früher in den Ruhestand. Wir hatten das so häufig und ich sage das auch immer, ab und zu schreiben wir mal dann auch jüngere Zuschauer bei Instagram, die irgendwie diesen beruflichen oder diesen unternehmerischen Weg toll finden und fragen dann nach Tipps, auch langfristig. Und ich sage immer, eine Sache, was mein Mindset ist, ist, ich rechne mit 0 Euro Rente. So gehe ich ins Leben.
Ja.
Deshalb schockt mich das gar nicht.
Okay.
Das ist für mich... Ich finde es aber schade, denn wenn ich mit meinen Eltern beispielsweise rede, dann merke ich immer noch, dass der, ich sage jetzt mal typische Deutsche...
Ja.
Obwohl wir es eigentlich irgendwie wissen sollten, irgendwie verlässt er sich doch noch auf die gesetzliche Rente.
Ja gut, was heißt verlässt? Ich meine, du musst natürlich fürchterlich viel Geld auf die Seite kriegen, dass es ohne irgendeine gesetzliche Rente funktioniert. Ich komme jetzt da wieder auf unseren Rechner, der leider im Moment nicht funktioniert. Aber ich kann mich noch an die Zahlen erinnern, die wir gestern dort eingegeben haben. Wir haben gesagt... 10.000 Euro Anfangskapital, 400 Euro im Monat sparen, 2% jährliche Erhöhung der Sparrate, 2,5% Inflation, 7% Rendite und eine Laufzeit von, ich glaube, es waren 29 oder um die 30 Jahre herum. Um die 30 Jahre war die Laufzeit. So, und dann kam zwar erst mal eine ganz hohe Zahl raus, es waren dann vor Steuern 1,3 irgendwas Millionen, und daraus haben wir uns dann eine Rente bezahlen lassen, die dann aber, also wir haben 4% sozusagen daraus uns verrenten lassen jährlich, was dann nach Abzug der Inflationsrate 1.000 Euro im Monat ausgemacht
Kaufkraft,
hat. Und das dafür, dass ich um die 30 Jahre, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber es war eine sehr, sehr lange Zeit, habe ich erstmal bei, also 400 Euro real, weil die haben sich um 2% gesteuert, 400 Euro jeden Monat auf die Seite legen, das können jetzt nicht jeder. Und danach kommt was raus, was irgendwie doch nichts nützt.
Ja.
Also es ist schon irre.
Es ist schon frustrierend. Und du hast das Thema angesprochen, Inflation.
Ja.
Und wir hatten in den letzten Jahren ja einen Reallohnverlust.
Ja.
Das muss man sagen. Wir hatten eine starke Inflation, stärker als in den Jahren davor. Und die Löhne sind zwar auch gestiegen, aber nicht in dem Maße wie die Inflation.
Ja.
Und das habe ich auch mal berechnet. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in den kommenden Jahren, sagen wir mal pro Jahr, einen Reallohnverlust von 2% hätten. Das ist dann jetzt schon viel.
Das wäre aber sehr viel. Also das ist auch nicht die Regel, dass du, was du jetzt da unterstellst.
Okay, dann machen wir mal, das war mein Worst Case. Ja. Sagen wir mal 0,5%.
Maximal, ja.
So, das war in den letzten Jahren.
Ja.
So, dann müssten wir jetzt im Jahr 2025 bis 77,5 arbeiten. Und die Situation in 2050 wäre, wir müssten bis 81,4 Jahre arbeiten. Das würde nochmal sich verschlechtern. Und wenn wir von minus 2% pro Jahr gehen, dann müssten wir bis 86 arbeiten.
Costolani, den ich ja selber noch erlebt habe, hat gesagt, wer kein Geld hat, muss spekulieren. Wer Geld hat, kann spekulieren. So, in diesem Fall, sage ich mal, und das da übertragen heißt, wir können doch eigentlich sagen, das System funktioniert so nicht. Überhaupt gar nicht. Das ist am Ende. Das heißt, wer kein Geld hat, muss spekulieren. Wir beide würden jetzt die Börse immer noch nicht als Spekulation ansehen, aber um einfach mal den Bogen zu schlagen, wir müssen, die einzige Chance ist sozusagen der Umstieg vom Umlagefinanzierten auf das Kapitaldeckungsverfahren. Möglicherweise funktioniert es damit etwas besser.
Wie es ja auch andere Länder sehr erfolgreich machen.
Ja.
Norwegen beispielsweise. Oder andere Länder, die dann bei der privaten Altersvorsorge Steuervergünstigung in Amerika 401k, Schweden macht da auch viel. Das wäre eine Lösung. Das war ja ein zartes Pflänzchen, was die FDP damals gesetzt hat. Aber davon habe ich jetzt, steht das eigentlich im neuen Koalitionsvertrag?
Habe ich nichts davon gehört.
Ich glaube, das ist auch wieder vom Tisch. Ich habe noch ganz kurz, weil du es angesprochen hast, andere Länder. Es gibt ja drei Parameter, an denen man schrauben kann, um das Problem zu lösen, wenn wir jetzt nicht von einer kapitalgedeckten Rente denken. Also wir sagen mal, wir wollen das System beibehalten, was ein Fehler an sich wäre, aber sagen wir mal, der Deutsche ist langsam, er will sich nicht trennen von dem, was er hat. Wir haben einmal das Rentenalter, ja, das ist ein Parameter. Wir haben die Nettoersatzrente, also das Rentenniveau, was wir anpassen können. Aktuell liegt es ja bei 48% brutto. Man könnte sagen, okay, es wird weniger. Oder man könnte die Beiträge erhöhen von 18,6% auf 20 oder sonst was Prozent. Ich habe hier mal den europäischen Vergleich. Ich weiß, das ist schwer, Rentensysteme miteinander zu vergleichen. Das sind jetzt hier Durchschnittswerte von anderen europäischen Ländern, wo wir da bei diesen drei Parametern liegen. Und ich zeige dir das hier auch mal. Sowohl beim Renteneintrittsalter liegen wir absolut im Durchschnitt. Also in anderen Ländern wird nicht weniger gearbeitet von der Zeit her. Mhm. Bei der Nettoersatzrente, die ist netto, das macht die OECD, das sind OECD-Zahlen, um es besser zu vergleichen, liegen wir echt tief. Also in anderen Ländern liegt die Nettoersatzrente verglichen vom letzten Lohn deutlich höher.
Ja.
Und bei den Beiträgen sind wir auch so im Mittelfeld.
Okay.
Ich habe mir jetzt mal den Spaß erlaubt, ich habe mir einen Koeffizienten gebaut.
Okay.
Von der Nettoersatzrate durch den Beitragssatz. Also wie effizient.
Ich glaube, die Zuschauer werden dich töten.
Nein.
Wir können besser rechnen.
ich wollte wissen, wie effizient ist unser Rentensystem?
Ja.
Und dann siehst du den Koeffizienten im internationalen Vergleich. Und das deutsche System schneidet mit Abstand am schlechtesten ab.
Den habe ich noch nie gesehen, den Koeffizienten.
Ja, den habe ich mir ausgedacht.
Okay, ich kann ihn im Moment noch nicht beurteilen, ich müsste länger drüber nachdenken. Ja. Ich habe ihn wirklich jetzt als erstes gesehen, aber ich finde es erstmal sehr beeindruckend, die Überlegung, und ich glaube in den Kommentaren, also bitte nicht schnell urteilen in den Kommentaren, sondern erstmal nachdenken. Ich bilde mir im Moment erstmal gar kein Urteil, sondern ich müsste auch erstmal drüber nachdenken.
Ja. Fakt ist, also wir kommen nicht drum herum, was ich mir wünschen würde von der Politik, Weißt du, wir reden immer über Verantwortung und hier und da. Ich fände es mal sehr, sehr verantwortungsbewusst, wenn man den Leuten wirklich reinen Wein einschenken würde. Und das sehe ich, ehrlich gesagt, von keiner Partei.
Ja, und vielleicht, da kommen wir auch noch zu unseren Zuschauern so ein bisschen dazu. Wir haben ja traditionell seit Jahrzehnten und heute immer noch eine steuerliche Abstrafung von Aktienanlagen,
ja,
die ja die höchste Rendite erzielen. Also bis 2004 war die Lebensversicherung der große Bringer. Ich meine, da sind die Lebensversicherungen, die Zinsen waren da im Durchschnitt irgendwie um die 7%. Keine Ahnung, die Lebensversicherung auch 6-7% oder sowas gebracht. Ein bisschen Kosten gingen runter. Und die waren steuerfrei. Steuerfrei. Also da muss die Aktienanlage, klar, hat die vielleicht 10 oder 11 oder sonst was gebracht, aber nicht in jedem Zeitraum. Du hast die Volatilität und dann gehen auch die Steuern runter. Dann, also das ist das eine. Gut, das haben sie dann abgeschafft. Gleichzeitig haben sie aber dann auch abgeschafft, dass Kursgewinne nach einer gewissen Haltedauer steuerfrei sind. Und das ist jetzt so ein Punkt, der mit dem habe ich mich in deinem Alter nicht beschäftigt. Und ich bin eigentlich auch eher wie die berühmte Jungfrau zum Kind dazu gekommen, nämlich zur Immobilie. Ich habe mich da immer, weil ich auch ein Aktienmann bin, ich habe mich da immer gewehrt und Verpflichtungen und sonst was. Aber ich habe dann halt irgendwann eine gekauft. Aber wenn du dir überlegst, allein von der Steuerprivilegierung ist es schon eine sehr, sehr gute Geldanlage und mir ist es bei diesem Rentenrechner wieder eingefallen. Weil alle Wertsteigerungen sind steuerfrei. Du wohnst zur Miete. Du musst erstmal dein Geld versteuern, ja, und dann gibst du es dem Mieter, dem Vermieter. Die ersparte Miete auf mein Haus muss ich überhaupt nicht versteuern. Ja. Und da kommt man natürlich jetzt im höheren Alter dann erstmal noch drauf. Also die eigene Immobilie ist auch unabhängig davon, was sie wert ist, solange jetzt die Kinder drin wohnen, ist sie erbschaftssteuerfrei. Auch nochmal so ein Punkt. Also steuerlich extremst begünstigt, sodass man sie zwar nicht effizient ist unter dem Gesichtspunkt der Kapitalanlage, aber unter dem Gesichtspunkt der Steuervorteile und dann auch der Inflation, weil das kannst du schon sagen, ob die Immobilien immer so steigen wie die letzten Jahre, wage ich sehr zu bezweifeln. Wir hatten 10 Jahre oder 15 Jahre, da haben sie gar nichts getan. Aber irgendwie so halbwegs mit der Inflation kommen sie schon mit. Das ist eigentlich schon dadurch logisch, weil mit der Inflation die Baupreise steigen. Und wenn die Baupreise steigen, dann muss das Neue auch, wird es teurer, dann wird das Alte auch ein bisschen teurer. Also es war jetzt nur so ein Gedanke sozusagen von Senior zu Junior.
Ja, ich meine, auch bei mir im Leben, jetzt mit meiner Lebenspartnerin, das Thema Immobilie ist da. So, ich komme jetzt auch in ein Alter, wo man darüber dann mal nachdenkt. Aber es ist vielleicht die steuerlich beste Anlageform, aber wahnsinnig kapitalintensiv.
Ja, ja.
Also mit einem 200-Euro Sparplan komme ich da nicht weit,
ja, ja,
im Monat. Und das, weißt du, das ist halt irgendwie, es fühlt sich so unfair an. Und ich kann ja verstehen, wenn man das Rentensystem, das ist ja auch historisch gewachsen. Und gerade wir in Deutschland, wir haben ja ein Problem damit, neue Wege zu gehen. Und lieber machen wir dann das, was wir haben, noch größer und hier noch eine Zweigung und hier noch einen Absatz. Und ich kann verstehen, wenn man Angst davor hat, die Rente komplett neu zu denken, die gesetzliche Rente. Aber wenn das doch so ist und ich die Probleme sehe und ich gehe davon aus, dass jeder Politiker das auch sieht, warum vereinfacht man dann den Menschen nicht privat die Vorsorge? Warum? Warum sagt man nicht, okay, wie in Amerika beispielsweise, oder auch oder stellt Aktiengewinne gleich mit einer Immobilie? Nach 10 Jahren Haltefrist ist einfach steuerfrei. Weil dann ist es ja keine Spekulation mehr. Wer 10 Jahre eine Aktie hält,
ja,
der ist kein Spekulant.
Ja, du hast ein Altersvorsorgekonto, wo du mit Aktien einzahlen kannst, die dann steuerfrei sind, oder.
Und andersrum, wir haben sogar jetzt ja wieder eine Vorabpauschale.
Ja.
Das ist ja krank.
Ja.
Also ich glaube, die Vorabpauschale, ich Ich glaube, sie gibt es in 1-2 weiteren Ländern, aber sonst so in der Form gibt es das nirgendwo. Und wir haben sogar jetzt eine Vorabpauschale wieder eingeführt. Also mehr demotivierend kann man eigentlich gar nicht.
Ja, aber warum ändert sich nichts? Weil wir alles kaputt reden. Also wir haben das jetzt vorhin gesehen. Also die sagt jetzt Rente mit 67, mit 70. Dann wird es von allen Seiten angefeindet wegen dieses Ausspruchs. Anstatt jetzt mal, ob jetzt deine Rechnungen alle korrekt sind oder nicht, aber so ähnliche Rechnungen anzustellen, zu sagen, okay, so läuft's nicht, wo könnte es sonst hinlaufen? Ja, dann reden wir es nicht weiter kaputt,
nein,
oder?
Nein, aber letzter Punkt, du siehst daran, dass die Politiker selbst nicht dran glauben, weil eigentlich sind sie ja gut da drin, Versprechungen zu machen, wie etwas besser wird. Bei der Rente verspricht keiner, dass es besser wird. Bei der Rente versprechen ist das höchste Versprechen, es bleibt so, wie es ist.
Und ja, gut, da gab's doch diese doppelten Haltelinien das letzte Mal. Also der Beitragssatz steigt nicht und die Rente sinkt nicht. Ja gut, dafür steigen die Schulden dann toll.
Naja, ein leidiges Thema, was uns, denke ich, auch noch lange begleiten wird, ist ja klar. Ich meine, wir sind ein Finanzkanal irgendwo auch. Und das war mir nun mal wichtig, jetzt in den aktuellen Schlagzeilen das einmal klarzustellen, die beiden Punkte.
Willst du was von mir hören jetzt?
Ja, was vielleicht Positiveres. Du hast was angeteasert.
Ich habe was angeteasert. Also, vielleicht eins vorweg, das nicht allzu sehr in den Kommentaren verhauen werden. Erstens, ich mag nicht den Moloch EU. Und zweitens, Frau von der Leyen finde ich, ohne dass ich sie je getroffen habe, eher unsympathisch.
Gut, so.
Trotzdem habe ich mir überlegt, ist es doch eigentlich langweilig, immer nur in die eine Richtung zu denken und sagen, ah, der Trump hat die von der Leyen über den Tisch gezogen und wir sind jetzt die Armen und die Dummen. Also bei der Frage hier stimmt was nicht, ich finde immer das Spannende zu überlegen, könnte es vielleicht auch anders sein? Also allein vom Denken her ist es interessant, sich zu überlegen, könnte es vielleicht auch anders sein.
Müssten wir Frau von der Leyen dankbar sein.
Und müssten wir ihr dankbar sein.
Da bin ich mal gespannt.
So, fangen wir vielleicht mal erst mit der Verhandlungssituation an. Da hatte sie aus meiner Sicht einfach die Arschkarte gezogen. Weil der Trump, so würde ich jetzt mal bezeichnen und sehen, der ist sprunghaft. Der kommt einmal, der geht von 0% auf 100% und 50 und 25. Das heißt, wenn du dem irgendwie in der Verhandlung ebenbürtig sein, musst du maximal flexibel sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie maximal flexibel war, weil wenn die jetzt damit raus, mit einer Eskalation rausgegangen wäre, was vielleicht taktisch ganz klug gewesen wäre möglicherweise, dann hätten hier der Macron und der Merz irgendwie die Rübe eingehauen und hätten gesagt, wie sollen wir da das unseren Wählern verklickern? Also in der Situation kannst du schwer einen Blumentopf gewinnen. Und das vielleicht mal vorweg. Aber die Frage ist, hat der Trump überhaupt gewonnen? Ist es überhaupt ein Vorteil, dass der Trump von uns Zölle verlangt, 15%, und dass die Amerikaner keine Zölle verlangen? Abgesehen davon, dass diese zugesagten x Milliarden Investitionen von Unternehmen und sonst was...
Schauen wir mal.
Die Unternehmen wissen nichts davon. Also, egal. Aber ich glaube, das muss man auch irgendwas versprechen. Der Trump verspricht dann auch wieder was und dann hält sich das alles die Waage. Genau. Und...
Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Verhandlungssituation. Du hast natürlich recht, Trump verhandelt für Trump. Ursula von der Leyen verhandelt für ein gespaltenes Europa.
Genau.
Wo verschiedene Bestrebungen sind. Also sie geht schon arg geschwächt in diese Verhandlung rein.
Genau.
Das sehe ich genauso.
Genau. Also wir machen jetzt mal, du hast einen großen Exkurs gemacht, dann erlaube ich mir auch ein bisschen zu exkurren. Und du gehst immer dazwischen, damit es nicht zu langweilig wird. Also erstmal, warum ist es überhaupt gut, keine Zölle zu haben? Gab es den guten alten David Ricardo, der dieses Theorem aufgestellt und hat das Beispiel genannt von den Handelspartnern England und Portugal. England war besonders gut darin, Tuch herzustellen, weil die waren früh in der Industrialisierung damals dran und Portugal konnte aufgrund seiner geografischen Lage ganz tollen Wein machen. Und wenn die jetzt beide sozusagen, die einen spezialisierten sich auf Wein, die anderen auf Tuch, tauschten dann ihre Ware aus, dann war es für beide Seiten gut, weil jeder hat sich auf das spezialisiert, was er am besten kann. Und was sind dann eigentlich Zölle oder wie wirken dann Zölle? Also Zölle sind erstmal haben mehrere Wirkungen. Die eine Wirkung ist, die Zölle sind eigentlich nichts anderes als eine Steuer. Also wenn der Trump jetzt, also bezogen aus der Sicht des amerikanischen Verbrauchers, der in den Supermarkt geht und einkauft, für den ist es im Grunde egal, ob der Trump die Mehrwertsteuer in den USA, sofern es da eine gibt, weiß ich nicht, um 15% anhebt oder ob er einen Zoll in Höhe von 15% an. In beiden Fällen werden mutmaßlich die Waren teurer. Beim Zoll vielleicht sogar ein bisschen weniger als 15%. Ja. Also in beiden Fällen zahlt der Verbraucher drauf. Also Zölle sind erstmal was wie Steuern. Und dann kommen wir dann auch zu dem Punkt, also wer zahlt die Steuer? Der Bürger, wer kassiert die Steuern? Der Staat. Kann das erstmal gut sein? Hat man gewonnen, wenn man seinen Bürgern 15% auferlegt, dass die mehr bezahlen? So toll finde ich das nicht.
Nee.
Das Geld landet ja dann beim amerikanischen Staat. Und der kann seine tolle Billion-Dollar-Bill davon vielleicht halbwegs bezahlen. Aber auch das ist ja, also selbst wenn daraus Steuersenkungen resultieren, von Steuersenkung, wenn ich einen Steuertarif insgesamt senke, dann profitieren immer alle davon, was auch im Grunde in Ordnung ist, weil die mehr haben, zahlen mehr Steuern und bla bla bla. Wenn ich aber einen Zoll erhebe oder die Mehrwertsteuer erhebe, dann werden die Menschen, die weniger haben, tendenziell viel mehr belastet als die viel haben, weil die viel haben, die geben gar nicht ihr ganzes Gehalt und Budget zum Konsumieren aus. Die sparen auch noch was oder sonst was. Und die wenig haben, die müssen alles ausgeben. Das heißt, die werden viel mehr belastet. Das heißt also ein zutiefst erstmal auch unsoziales Werkzeug. Und dann haben wir den Punkt der Inflation. Machen die Sachen teurer, mutmaßlich kommt es zur Inflation. Wer ist von der Inflation betroffen? Wieder der Verbraucher. Also wenn wir das vielleicht nur nochmal zusammenfassen. Erstens kassiert der Staat mehr. Zweitens muss der Verbraucher mehr zahlen, weil alles teurer wird. Und klar, daraus resultiert dann die Inflation.
Vielleicht noch, nur dass ich es richtig verstanden habe. Deine Argumentation ist, der Staat hat mehr Einnahmen durch die Zölle. Okay.
Ja.
Aber die Preise im Supermarkt steigen natürlich.
Ja.
Das ist natürlich nachteilig für den Verbraucher.
Ja.
Und selbst wenn ich ihm dann Steuererleichterung gebe, als großes Geschenk, ist es ja im Bestfall ein Nullsummenspiel.
Ja, das wäre schon ein sehr guter Fall. Das wäre so, wenn der Staat so effizient arbeitet, dass von 1 Milliarde, die an den Staat kommt, 1 Milliarde wieder an die Bürger zurückfließen. Also, was sehr unwahrscheinlich ist.
Okay. Ja, verstanden.
Genau. Und der dritte Punkt, und auf dem will ich jetzt, oder der letzte Punkt, auf dem will ich jetzt noch mehr rumreiten, das ist der, wir haben vorhin das Beispiel mit Portugal und England gehabt. Die England konnten besser Tuch machen, die Portugiesen konnten besseren Wein machen. Und dann waren alle happy, dass sie das gemacht haben, was sie am besten konnten. Mit den Zöllen werden Industrien abgeschirmt und abgeschottet, die eigentlich ohne Zölle nicht wettbewerbsfähig wären. Das heißt, die Amerikaner schützen die Industrien, die eigentlich nicht besonders gut sind.
Ja.
Und das schon vom Bauch raus ist es die Frage, ob jetzt die Stahlproduktion wird ja oft dann so herangeführt, ob es wirklich so effizient ist, die Stahlproduktion in den USA zu haben oder ob es da Länder mit günstigeren Bodenschätzen oder günstigeren Arbeitsplätzen oder Arbeitskräften oder sonstigen gibt. Das heißt, das ist eigentlich der Punkt ist, sie spezialisieren sich darauf, auf Industrien, wo sie eigentlich gar nicht so gut sind, weil die jetzt künstlich geschützt werden. Das Ganze habe ich nicht alles selbst erfunden. Ich fand nur die Argumentation ziemlich schlüssig, wo ich gerne auch was nachlese, das muss ich auch sagen. Das ist auf der Seite von Flossbach von Storch Research. Und das waren jetzt zum Teil auch Überlegungen von Professor Meyer, den habt ihr auch schon im Talk öfter gehabt, den ich auch sehr schätze, habe ich auch oft schon mal in Runden dort gehabt, in Interviews. Gut. Und Professor Meyer wäre nicht Professor Meyer, wenn er dafür nicht auch sozusagen Belege hätte. Und er führt in seinem Aufsatz dort mehrere Belege an. Der erste große Beleg ist die Länder Argentinien, Brasilien und Mexiko in den 1950er Jahren. Mhm. In den 1950er Jahren gab es Ökonomen, die ähnlich wie Trump eine Schutzzolltheorie vertreten haben. Mhm. Diesen Ökonomen, die waren dort unten sehr beliebt, diesen Ökonomen sind die gefolgt und haben daraufhin Schutzzölle auf eine ganze Reihe von Gütern eingeführt. Die Folge war, dass sie sich eben ganz genau auf das spezialisiert haben. Sie haben also billige Konsumgüter produziert, haben keine großen Fortschritte technologischer Art und Produktivitätsgewinne gemacht. Und das Ganze resultiert dann in den 1970er Jahren in der riesigen Schuldenkrise von Lateinamerika. Hat also nicht funktioniert. Mhm. Wir müssen aber nicht so weit zurückgehen. Es gibt auch ganz aktuelle Beispiele dafür. Wir haben jetzt gesagt, was macht ein Zoll? Ein Zoll verteuert die Waren für Verbraucher im Inland.
Ja.
Und umgekehrt macht es ein Zoll den Exporteuren aus dem Ausland schwieriger, ihre Waren in das andere Land zu verkaufen,
ja,
weil sie ja da teurer sind als die anderen.
Richtig.
Also die Heimischen, die keine Zoll.
Richtig.
So. Und wir haben jetzt die ganze Zeit immer von den Industrien gesprochen, die dort vielleicht schwach sind und dadurch geschützt werden und den anderen Industrien, die eigentlich stark sein könnten und die produktiver werden müssten. Und wenn wir uns jetzt das Beispiel der Schweiz anschauen.
Ja.
Die Schweiz, dazu muss man keine Charts einblenden. Man weiß, der Schweizer Franken wertet auf und wertet auf und wertet auf und das ist nicht erst seit gestern der Fall. So. Was passiert durch den immer teureren Schweizer Franken? Das heißt, für die Exporteure wird es immer schwieriger, ins Ausland zu verkaufen. Genau. Weil die anderen müssen dann ihr Geld in Schweizer Franken umtauschen und das kostet die mehr und dann werden die Sachen teurer und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es notgedrungenermaßen so wäre, dass es immer, wenn es für Exporteure teurer würde, zu exportieren, dass es schlecht wäre für die Wirtschaft, dann müsste die Wirtschaft in der Schweiz schon ziemlich abgesoffen sein.
Ist sie nicht.
Ist sie offensichtlich nicht. Und Flossbach, die haben dann auch noch Zahlen dort dazu gehabt. Die haben die Periode, und zwar nicht gerade kurz, von 1980 bis 2024 untersucht.
Ja, ja.
Eine Zeit von 44 Jahren. Und in dieser Zeit hat eben der Schweizer Franken immer tendenziell aufgewertet. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mal wieder zurück. Und das Interessante ist, dass die Produktivität und damit dann auch tatsächlich das reale Bruttoinlandprodukt, die Waren, um es jetzt technisch formulieren, positiv korreliert mit der Aufwertung der Währung. Heißt übersetzt, also eine vollkommene positive Korrelation wäre, wenn die Währung der Schweizer Franken um 1% aufwertet, dann steigt das BIP in der Schweiz um 1%.
Mhm.
Und es fällt nicht, wie man annehmen müsste, weil und so weiter. Es steigt, weil eben die Unternehmen produktiver geworden sind und so weiter. Das passiert natürlich, sind Anpassungsprozesse. Funktioniert, ist kein Prozess von Monaten, sondern von Jahren. Und diese Korrelation, die eben perfekt wäre beim Faktor von 1, die ist in der Schweiz bei 0,8, was schon eine ganze Menge ist.
Wow, also. Das wären dann ja jetzt wundervolle Aussichten, ich bin jetzt bewusst gemein, für die EU. Danke, lieber Trump, dass du uns mit Zöllen belegst, weil jetzt können wir endlich wieder super wachsen. da werden ja noch andere Faktoren eine Rolle spielen, warum die Schweiz so gut dastehen, wie sie stehen. Aber, also die Frage ist jetzt, geht's der Schweiz so gut, weil der Schweizer Franken aufwertet oder obwohl der Schweizer Franken aufwertet? Das wäre jetzt meine kritische Nachfrage zu diesem Beispiel. Aber dein Beispiel mit den südamerikanischen Ländern, das macht natürlich Sinn, weil dein Grundgedanke mit einem mit Zöllen schützt du vielleicht deine Unternehmen, deine inländischen Unternehmen, aber gerade die Schwächeren und die Stärkeren bestrafst du ja, weil die Stärkeren ja tendenziell dann Unternehmen sind, die auch international tätig sind. Richtig?
Ja, und wir haben ja nun allgemein in der Wirtschaft das sogenannte Schumpetersche Phänomen der Zerstörung. Das heißt, irgendwas, was nicht mehr wirtschaftlich ist, was nicht mehr up-to-date ist, was in einem Land nicht mehr funktioniert, das muss leider kaputt gehen und irgendwas Neues muss entstehen. Und wenn du das ist fast wie im Garten oder sonst irgendwo, wenn du deine Rosen nicht beschneidest, dann wachsen sie im nächsten Jahr nicht mehr so schön.
Und es ist vor allen Dingen, gut, ich glaube viel bei Trump, gerade in der Rhetorik liegt ja auch in der Vereinfachung. Das ist ja auch in Ordnung. Genauso sage ich, das ist ja auch so ein politischer Trick zu sagen, ja, das ist komplexer, damit verwehrt man sich dann auch manchmal der Verantwortung, sich dem auch zu stellen. Ja, das ist komplex, das kann man so nicht sagen. Manchmal sind Dinge auch gar nicht so komplex, wenn man mal drauf schaut. Aber worauf ich hinaus will, wir leben ja in einer Welt, die jetzt jahrelang geprägt war von der Globalisierung. Und es gibt einfach wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Ländern, gerade bei den Global Playern. Es sind ja auch die Global Player, die häufig Stunk machen, wenn es um diese ganzen Zölle geht. Thema Apple etc. aus bekannten Gründen. Was ich jetzt letztens im Gespräch mit unserem Research-Team, wo wir darüber gesprochen haben, ist, Trump hat ja jetzt Japan mit 15% Zöllen belegt, genauso wie der EU. Das heißt, dass ein japanischer Autohersteller wie Toyota, der in Japan herstellt, sagen wir mal, 15% Zölle zahlt, wenn er in den US verkaufen will. Jetzt kann man ja sagen, okay, damit schützt Trump die heimische Automobilindustrie. In der Realität ist es ja aber so, dass viele US-Hersteller ihre Autos in Mexiko oder in Kanada herstellen. Und da gibt es ja jetzt dann auch Grenzen, je nachdem wie viele Teile aus Mexiko und Kanada
Ford
kommen.
Ford hat sich ja schon geäußert heute.
Richtig.
Ja.
Liegt dann quasi die Einfuhrzölle von US-Herstellern, die ihre Autos in die USA bringen wollen, aus Kanada oder Mexiko, bei 25%. Also zahlen US-Autohersteller mehr Zölle als japanische Hersteller. Das ist dann absurd.
Ja, und ganz spannend wird's dann am Ende des Tages noch, welchen Deal gibt's zwischen den USA und China und welchen Deal gibt's zwischen der EU und China? Und wenn es zwischen der USA und China, und davon gehe ich aus, da wird es relativ beträchtliche Zölle geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei 15% aufhören. Dann wird China natürlich versuchen, sich andere Märkte zu erschließen, was dann zum Beispiel die EU ist. Und China hat das Immobilienproblem immer noch. China muss wachsen. Und dann wird halt die EU mit günstigen Waren überschwemmt.
Also wenn ich das Ganze durchdenke, bist du schon am Ende deiner Kette?
Ich bin am Ende. Und ich wollte eigentlich damit nur sagen, es ist nicht immer so eindeutig, wie man denkt. Und man könnte mal drüber nachdenken, ob es vielleicht auch anders laufen könnte. Und das ist eigentlich das Spannende daran.
Ist dann die Quintessenz, also nach dieser Argumentation gäbe es nur einen großen Verlierer. Das wäre der US-Verbraucher. Also Trump würde vielleicht, oder sagen wir mal, er zieht das jetzt alles so durch, dann würde er zwar vielleicht Arbeitsplätze in die USA bringen, okay, vielleicht würde er das, aber das würde ja nichts bringen, weil die Preise und die Inflation derart steigen würde, dass die Leute zwar einen Job hätten, aber sich deren Lebensqualität immer noch nicht verbessern würde. Oder deren Kaufkraft.
Ja gut, wenn es einer vorher keinen gehabt hat, dann ist er natürlich froh, dass er erstmal einen hat, auch wenn die Preise steigen. Also so kann man es nicht sagen. Aber also wenn du es über die gesamte Volkswirtschaft siehst, dann ist da schon was dran.
Also glaubst du, dass Ursula hat sie einen guten Job gemacht? Das ist zu polemisch. Ich meine, hatte sie eigentlich eine Wahl bei der ganzen Sache?
Nee, ich glaube, Ursula hatte kaum eine Wahl. Und ich glaube auch, also ich glaube tatsächlich, der Trump schießt sich mit seinen Zöllen ins Knie. Mhm. Also, ja.
Zölle sind ja eigentlich auch, das finde ich, weil wir hatten darüber gesprochen, ob wir vielleicht, also ich bin jetzt, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Unsere Grundidee oder eine Idee war, dass wir mal einen Talk darüber machen, wen kann man eigentlich noch glauben und wie holen wir unsere Informationen? Und weil, was uns beiden auffällt ist, ich glaube, niemand würde uns vorwerfen, dass wir alles blind glauben, was so in den Nachrichten steht und in den öffentlich-rechtlichen Medien, um es mal ganz positiv auszudrücken. Auf der anderen Seite entwickelt sich ja auch gerade eine Gegenbewegung. Es gibt viele alternative Medien und viele machen auch meiner Ansicht nach einen wichtigen Job, damit man das Meinungsspektrum komplett abdecken kann. Aber ich habe oftmals so das Gefühl, dass auf alles, was von den Öffentlich-Rechtlichen kommt oder von der Mainstream-Politik, es immer eine Trotzreaktion gibt. Es gibt immer eine Gegendarstellung. Und dass dann häufig, wenn man die öffentlich-rechtliche Meinung kritisiert, man dazu verleitet wird, automatisch diese Anti-Meinung Gehör zu schenken und das dann auch ungefragt zu übernehmen. Und da liegt, ich glaube, da sind wir uns einig, auch eine Gefahr.
Genau. Wir wollen jetzt hier eigentlich nur, es gibt eine Meinung und wir sagen, man kann es sehr häufig auch anders sehen. Und das ist mir, was uns, glaube ich, beiden zu kurz kommt in der ganzen Diskussion.
Genau. Und Trump ist, finde ich, das perfekte Beispiel.
Weil das ist eh klar, wenn der was macht, dann wird er sowieso abgewatscht, der ist dumm und der ist ein Tölpel und sonst was. Aber vielleicht ist er gar nicht so dumm und ein Tölpel. So. Also lass uns das einfach mal überlegen. Ursula können wir auch nicht leiden. Also, aber in diesem Fall, möglicherweise hat sie, ohne es zu wissen, einen guten Job gemacht.
Ja. Aber bei ihm ist es ja, er wurde natürlich dann von der, ich sag jetzt mal, von der Anti-Bewegung super gefeiert, weil er gegen das Establishment ist, etc. Und plötzlich waren, da waren ja auch viele Wirtschaftsliberale dabei. Und plötzlich sehe ich dann Wirtschaftsliberale, die plötzlich Zölle über den grünen Klee loben. Da habe ich mich dann schon gefragt, also, wenn ich wirklich ein Liberaler bin, ne? So, dann kann ich so eine Zollpolitik, ich kann das nicht gut finden.
Da wird mir auch nichts einfallen, nee.
Es geht nicht. Nee. Und da würde ich dann wirklich jeder sollte sich dahinter fragen, ob er dann wirklich noch so neutral oder so objektiv in seiner Einschätzung ist, wie er dann vorgeht.
Ihr müsst mal so einen einladen, wenn Mario wieder da ist, und dann zerlegen.
Oder du.
Aber, weil wir gerade bei Trump sind und seinen Zöllen. Trump hat ja vor kurzem noch was Zweites gemacht. Und das war, glaube ich, ziemlich genial. Und das hat kaum jemand mitgekriegt. Ich habe es ehrlich gesagt auch wieder bei Flossbach von Storch gelesen. Und das Schöne ist, warum sind wir Journalisten und verstehen auch ein bisschen was von Wirtschaft? Weil unsere Aufgabe ist, das, was wir lesen, zu dolmetschen. Und so hat man da Research Papers und wir dolmetschen das jetzt mal ein bisschen. Also, am 18. Juli, noch nicht lange her, hat Donald Trump, das war in der Crypto Week, habt ihr auch einen Report dazu gemacht, den man jetzt leider wahrscheinlich nicht runterladen kann.
Doch, das geht.
Ach so.
Weil der ist bezahlt.
Ach so.
Und das ist wirklich sauber.
Okay. Also, am 18. Juli, war die Crypto Week und Trump hat den sogenannten Genius Act unterzeichnet.
Okay.
Was ist der Genius Act? Der Genius Act war ein Act, in dem die Schaffung von dollarbasierten Stablecoins beschlossen worden sind. So, vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen, um das dann das Geniale oder sonst was dabei zu verstehen. Zunächst mal fangen wir an, welchen Sinn haben eigentlich überhaupt Stablecoins?
Da habe ich noch nie verstanden.
Okay, also Stablecoins eignen sich jetzt schlecht zur Spekulation, weil sie an irgendeine Währung gebunden sind. Und ja, das heißt, wenn der Dollar steigt, wenn sie an den Dollar gebunden ist, steigt sie, und umgekehrt, wenn es fällt. Also nicht wie Bitcoin oder Ether oder sonst was. Gut, Stablecoins können aber eine vereinfachte Bezahlung möglich machen. Also du hast jetzt statt deinem Apple Pay hast du deinen Stablecoin da drauf Und der Bäcker hat sein Lesegerät, mit dem er ebenfalls Stablecoins empfangen kann.
Bisschen wie der digitale Euro von letzter Woche.
Genau, und wir werden nachher aber zu dem Unterschied kommen gehen. Ein bisschen wie der digitale Euro auch. So, der jetzt mal in der Theorie, der Vorteil für den Bäcker könnte sein, dass man da keine Bank mehr dazwischen braucht.
Keine Gebühren, die er dann
zahlt. Dass er dann weniger Gebühren hat. Oder gar keine Gebühren hat. Irgendeiner muss ja die ganze Technik zu. So, der Vorteil für dich ist jetzt nicht so riesig hoch, weil du kannst es jetzt ja irgendwie schon. Aber es gibt bestimmt Staaten auf der Welt, wo es vielleicht nicht ganz so einfach ist mit Banken und Bezahlsystemen und so weiter. Und da könnte es dann schon ganz praktisch sein, wo da eben nicht überall auf der Welt wird es Visa oder Mastercard geben, könnte es ganz praktisch sein, einfach Stablecoins zu übertragen. Und wir wissen ja, dass auf der ganzen Welt auch sehr viel Dollars in Bargeld gehalten werden, als Schutz gegen Inflation in schwierigen Staaten und ähnliches. Also könnte es gewisse Vorteile haben, also der ist a need for it. Also, der Nutzer hat eine leichte Geldübertragung, die Geschäfte haben vielleicht weniger Gebühren. Und jetzt kommt der eigentliche Geniestreich, den er dort eingeführt hat, nämlich die Stablecoins, die an den Dollar gebunden sind nach dem Genius Act, die müssen logischerweise mit Dollars hinterlegt sein.
Ja.
So, jetzt wird er keiner Bargeld hinterlegen, sondern er wird Dollar-Anleihen hinterlegen.
Mhm.
Weil da kriegt er wenigstens ein bisschen Zinsen. Er wird auch keine langlaufenden Dollar-Anleihen hinterlegen, weil die könnten jetzt steigen oder fallen im Kurs wegen der Zinsschwankungen. Also kurzlaufende Dollar-Anleihen.
Mhm.
Genau. So, und das wurde, also zum einen wurde gesagt, also dass unter anderem, aber auch vor allem kurzlaufende Dollaranleihen als Deckung dieser Stablecoins hinterlegt werden müssen. Und das zweite war, dass die Nutzer der Stablecoins, also du und ich, dass wir keine Zinsen auf die Stablecoins bekommen.
Frechheit.
Ja, so, heißt im Umkehrschluss, du kaufst dir Dollar Stablecoins, gibst zum Beispiel Amazon oder wer auch immer dann der Dienstleister dazwischen ist oder Apple oder was weiß ich, gibst denen die Dollars, die müssen sie in US-Schatzwechseln anlegen für 3 oder 4%, weil sie es als Sicherheit halten müssen. Das heißt, sie haben diese 3 oder 4% einfach mal verdient. Es wird einen riesigen Kampf geben um den Markt, weil das ist ja hoch lukrativ. Also du, ja,
Free Lunch.
Ja, genau. Und da werden die Großen drum kämpfen, dass sie eben diese Bezahlsysteme anbieten, weil sie wollen sich die 3-4% einstreichen. Und im Unterschied zu heute wirst du natürlich auch noch irgendwelche Geschenke und Gutscheine, weiß der Kuckuck was kriegen, dass du diese Stablecoins verwendest. Weil du gibst denen ja ein zinsloses Darlehen, dass sie zu 3 oder 4% wieder anlegen können. Also es wird ein riesiger Kampf um dieses Kalb geben, das sehr, sehr lukrativ ist. Und was ist das Geniale für die USA daran? Das Geniale für die USA ist, dass mit der Verbreitung dieser Stablecoins die Nachfrage nach US-Anleihen steigt. Und bisher ist es also so, der Trump nimmt mal wieder Schulden auf, dann müssen sie an die Anleihenmärkte gehen, müssen sagen, bitte Japaner, bitte Europäer, kauft uns auch unsere Anleihen ab. Und wenn sie das nicht tun, dann muss er ganz lieb zum Paul sein, damit der die Anleihen auf sein Buch nimmt. Etwas überspitzt formuliert. Künftig ist es so, dass zum Beispiel der Apple gibt Stablecoins aus, auf Dollar basiert. Der Sinan reist nach Südamerika, sagt, ich muss da bezahlen können. Euro ist da nicht so angesagt. Dollar ist da angesagter. Ich muss mir mein Handy mit Stablecoins vollladen. Und also quasi, wenn man will, überspitzt gesagt, kaufst du dann die US-Staatsanleihen, die der, also von deinem Geld werden dann die US-Staatsanleihen gekauft. Ist also schon okay. Ziemlich genialer Trick, den eigentlich noch keiner so recht dort begriffen hat. Also 40-60% aller Dollar an Noten liegen Schätzungen zufolge als bares Reserven im Ausland.
60%?
Ja, 40-60 sind ja Schätzungen. Woher soll man es genau wissen? Als ich habe das auch nur gelesen.
Okay.
Genau, als Bargeld. Ja gut, wenn du jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, in Inflationsländern leben würdest oder mit Dollars kannst halt ja noch überall auf der Welt bezahlen. Das ist halt eine Sicherheit auch für die Menschen. So, das ist da im Ausland. So, kann aber leichter gestohlen werden und bla bla bla. Es müsste für alle einfacher sein, das mit Stablecoins zu machen.
Ah, jetzt verstehe ich.
Also aus Bargeld werden Stablecoins, ja. Aus Stablecoins werden Nachfragen für US-Anleihen. Haushalt finanziert.
Okay.
Dann haben für den allgemeinen Zahlungsverkehr ist es ja auch schwierig. Also wenn der Mastercard und der Visa, wenn der vom Kiosk um die Ecke oder der hat jetzt wenig Macht, aber von den großen Handelsketten, wenn der irgendeine Marge von X Promille verlangt und die Stablecoins verlangen nix, dann werden die großen Ketten alle zu Stablecoins überlaufen. Zack, wieder Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Und dass das Ganze keine reine Verschwörungstheorie ist, dafür sprechen zwei Sachen. Nämlich Gerüchten zufolge soll der US-Finanzminister Bessent, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, möglicherweise der Nachfolger von Powell werden,
okay.
Aber auch seinen Finanzministerposten im Idealfall behalten oder zumindest eng angebunden. Das hätte sozusagen den Vorteil, dass man beide Quellen für die US-Staatsfinanzierung in einer Hand hätte. Zum einen die Ausgabe von Anleihen, die nach wie vor natürlich noch nötig sein wird, und zum anderen die Stablecoins. Und schon ziemlich genial. Und das Zweite ist, wenn man den Markt zurzeit beobachtet, dann wird die Anzahl an neu ausgegebenen langlaufenden US-Staatsanleihen derzeit gerade verringert. Also es werden weniger neue lange ausgegeben und dafür mehr neue kurze. Weil die könnte man ja dafür brauchen. Also das wiederum fände ich einen ziemlich genialen Trick.
Also, er würde quasi eine zweite Quelle fürs Quantitative Easing schaffen und wird damit ja jetzt Jerome Powell auch stark unter Druck. Er braucht ihn ja dann quasi nicht mehr oder nicht mehr so stark. Er ist nicht mehr so auf ihn angewiesen.
Ja, nicht mehr so stark. Also das wird's nicht 1:1. Dafür ist der Markt deutlich zu groß.
Aber dazu gibt es jetzt wahrscheinlich keine Hochrechnung, ob er damit das gesamte US-Problem löst.
Ich habe für mich mal gerechnet, lege sie aber nicht offen.
Okay.
Aber man braucht ein Mehrfaches dessen, was möglicherweise mit Stablecoins möglich ist. Aber kann man, keine Ahnung, nach meinen Berechnungen könnte ich mir schon vorstellen, dass wir irgendwie so 10-20% dessen, was man jährlich neu an Verschuldung aufnehmen muss oder an Anleihen ausgeben muss, dass man das möglicherweise auch über Stablecoins. Aber das ist Kaffeesatzleserei. Es kann mehr werden, es kann auch weniger werden. Also, aber man hat eine zweite Quelle.
Also so wie du mir das erzählst, klingt das für mich sehr plausibel.
Ja, ich finde schon und man ist nicht mehr so stark abhängig von ausländischer Nachfrage nach Staatsanleihen. Man kann den Notenbankchef ein bisschen unter Druck setzen. Also aus Trumps Sicht ziemlich genial gemacht.
Aber warte, wo ist dann jetzt der Unterschied? Du bist der Volkswirt. Bei mir hört es jetzt so langsam auf. Zum digitalen Euro, der hätte dann doch auch das Potenzial.
Nee, der digitale Euro hat nicht das Potenzial.
Weil?
Weil der digitale Euro, den wir letzte Woche besprochen haben, der ist Geld, das von der EZB quasi herausgegeben wird. Ein digitales Geld, das von der EZB herausgegeben wird.
Keine Anleihen.
Nicht mit Anleihen oder was, okay. Das ist mit gar nichts hinterlegt. Das ist sozusagen nur mit der Glaubwürdigkeit der EZB hinterlegt. Ah, okay. Also das wird von der EZB garantiert und so weiter. Und es generiert keine Nachfrage nach europäischen Staatsanleihen. Aber tatsächlich, Meyer geht so weit, dass er eben sagt, deswegen glaubt ihr auch, dass der digitale Euro sich nicht so durchsetzen wird, unter anderem. Und also er plädiert eigentlich, er findet das amerikanische System schon ein ganz intelligentes System.
Ja, es klingt deutlich intelligenter.
Ja.
Es klingt, mir hat auch mal ein schlauer Mann gesagt, vielleicht warst du es, es gibt kein Free Lunch. Irgendwie, das klingt aber, ich versuche gerade die Sollbruchstelle, also den Fehler in diesem System zu finden.
Ja, das ist dann wahrscheinlich wie bei der Finanzkrise, den merken wir dann nicht. Ja. Aber, oder die Nutzer merken es. Das ist ein Denkanstoß. Vielleicht die User merken es und wir können es nächste Woche diskutieren.
Ich meine, schreibt es mal in die Kommentare. Wo sind eurer Meinung nach vielleicht die Sollbruchstellen dieses Systems? Weil so wie du es erklärt hast, klingt das äußerst plausibel,
ja.
Und auch sehr, sehr erstrebenswert für den amerikanischen Präsidenten. Gut, diese ganze personelle Sache, dass er Jerome Powell absetzen will, das hat man ja schon lange gehört, dass die sich nicht so mögen. Ob das dann, wie die das dann machen wollen, dass der Finanzminister auch irgendwie...
bei dem weiß man nie, ja.
Das weiß man nie. Ich bin beruhigt, Frank, dass du nicht nur Ursula von der Leyen als Genie bezeichnest, sondern auch Trump.
Ja, heute bin ich irgendwie nett zu allen Leuten. Ich weiß es auch nicht.
Nein, super, super spannend. Also das ist ein ganz, ganz neuer Blickwinkel, den ich so noch nicht hatte. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich hatte nie einen Zugang zu Stablecoins bislang. Ich habe die Sinnhaftigkeit nie verstanden.
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber das ist so ein Hobby von mir. Mich auf die Suche machen nach Meinungen, die das, was offensichtlich irgendwie richtig erscheint, in einem zweiten Licht erscheinen lassen. Ja.
Hat wieder mal großen, großen Spaß gemacht. Mit Blick auf die Uhr, wir haben wieder überzogen. Es war mir eine große Freude und wir werden das weiter fortführen. Leute, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir würden uns natürlich über jeden Daumen nach oben freuen für das Format. Hier stimmt was nicht. Und wer weiß, vielleicht kommt irgendwie wann auch was Größeres. Frank, vielen, vielen Dank dir. Leute, danke für euer Zuschauen, für euer Zuhören. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.